Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Hallo.
Hallo Ramona.
Hallo.
Na, wie geht's?
Not too bad. How about you?
Ja, not too bad. Die Sonne scheint gerade, obwohl es heute Morgen geregnet hat. Aber Sonne scheint, das heißt, ich sitze draußen bei 14 Grad und tue so,
mit
als sei Sommer.
Mit tip-top Haaren. Was hast du mit deinen Haaren gemacht?
Sag mal, ich habe 4 Socken in meine Haare gewickelt. Ich bin super late zu dem ganzen Sockenaufwickeltrend. Aber kennst du das, wenn man so, ich weiß nicht, ob du das noch früher von der Schule kennst oder Arbeit, man hat so Sonntag. Morgen ist der erste Schultag oder der erste Arbeitstag wieder und man möchte irgendwie besonders gut aussehen und überlegt sich am Sonntag, er macht eine Everything-Shower. Und da habe ich beschlossen gestern, weil wir einen Bank Holiday hatten in UK, dass ich mich sozusagen so richtig schön machen will für die Arbeit und dass ich so ein gutes Gefühl habe, wenn ich reinstarte. Weil auf der Arbeit ist so viel los, da will man wenigstens geil aussehen. Ja, also habe ich mir Socken in die Haare gemacht und heute Morgen waren es noch ganz bouncy Locken, aber jetzt sind es schöne Wellen.
Guck das mal. Sind richtig schöne Beachwaves.
Dachte ich, ne? Also als würde ich an einem Beachort leben.
Also Leute, wer von euch nur Audio macht, der macht bitte jetzt sofort sein Video an und schaut sich Ramonas Haare an. Das ist wirklich toll. Oh. Und was für ein Sockentrick? Erzähl mir das.
Also du nimmst eine Socke und dann teilst du so deine Haare ab und dann packst du die Socke unten ans untere Ende deiner Haare und wickelst die Haare sozusagen wie so einen Lockenwickler ein. Und dann kannst du
und wickelst du das nach außen auf oder nach innen?
Unterschiedlich. Die vorderen habe ich nach innen aufgewickelt. Die hinteren habe ich nach außen aufgewickelt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da eine Methode hintersteckt oder ich einfach dachte, mal sehen, was passiert. Ich kann mir das immer ganz schwer vorstellen, wie es später aussieht. Hat aber irgendwie geklappt.
Schön. Und das machst du dann über Nacht oder wie machst du das?
Genau, da macht man so ein, man kann es auch ohne Haarspray oder Wellenspray machen, aber ich habe mir jetzt von DM so ein Overnight-Wellenspray geholt, dass das so ein bisschen wie Haarspray wirkt, aber nicht ganz so fest. Sprayst du drauf, machst es drauf, legst dich ins Bett, schlafen und am nächsten Morgen ist the big reveal. Könnt ihr alle auf meiner Insta-Story sehen, wenn ihr schnell genug seid.
Also ich habe so eine komische Satin-Wurst irgendwie, weißt du?
Ja, und das die, ist aber das.
Ja, es ist das gleiche Prinzip. Ja.
Das ist das aus der Sockentrend hat dann sozusagen Small Businesses auf einmal kamen, die dann eben diese Wurst entwickelt haben, weil das sozusagen besser ist, als sich 4, 5, 6 Socken in die Haare zu machen. Ich hatte jetzt nun einfach alte Socken zur Verfügung. Aber das gleiche Prinzip.
Verstehe. Also wie gesagt, ich habe so eine komische Wurst, die ist so Satin bezogen und da sollst du das aufwickeln. Aber diese Wurst, dadurch, dass das mit Satin bezogen ist, die ist so glatt, dass mir die Haare immer runterrutschen. Und wenn ich etwas hasse, dann ist es irgendwas mit meinen Haaren zu machen. Das muss ganz easy gehen, sonst verliere ich die Geduld, keinen Bock mehr da drauf.
Ja.
Also ich weiß
nicht, dann sind Socken vielleicht besser für dich.
Ich glaube ja. Also wenn ich jetzt meine alten Tennissocken nehme zum Beispiel, die ja so frottiartig sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass da etwas mehr Grip ist und dass die sie besser halten. Und das Ding hat mich so wütend gemacht, dass ich es dann gelassen habe. Und kannst du dir vorstellen, meine Mutter, die hat früher jeden Tag sich die Haare gewaschen und dann hat sie die geföhnt. Und dann ist die mit der Brundbürste rumgegangen um ihre ganzen Haare und hatte die wirklich, also die hatte dann sowas ähnliches wie, ich weiß nicht, wer doch Mireille Mathieu kennt, keine Ahnung, aber weißt du, so ein bisschen, also so ein Pagenkopf. So.
Ja,
und das hat die sich jeden Morgen geföhnt, das hat jeden Morgen eine halbe Stunde gedauert.
Hey.
Und also das wird mir im Traum nicht einfallen. Das hasse ich
auch
wie
nicht.
Die Pest.
Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir morgens, ich hatte mir so eine Bürste geholt, die extra für einen Blowdry war. Also, dass man sich so schöne Blowdry-Locken machen kann. Hat mich aber auch 45 Minuten jeden Tag gedauert. Das habe ich genau eine Woche durchgezogen und dann konnte ich nicht mehr. Es ist zu anstrengend. Also, weiß nicht, das könnte ich nicht mehr heutzutage.
Also, ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich es auf große Wickler gedreht, dass die Haare sich so ein bisschen geglättet haben und dann auch so ein bisschen Volumen. Aber, also das war alles nur von relativ kurzer Dauer. Das hat mich dann genervt. Keinen Bock drauf.
Du, also die Sockennummer. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt heute Abend wieder durchziehe oder nicht.
Vielleicht mache
ich es
einfach. Aus.
Ich mache es nochmal für morgen, aber ob ich es länger als eine Woche aushalte, weiß ich nicht. Heute fühle ich mich besonders schön.
Schön?
Wie war deine Woche bisher? Was ist bei dir so passiert?
Wie war meine Woche bisher? Ja, ich bin ja wieder gut in den Highlands angekommen. Und dann ist es nur so, dass ich hatte ja, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne, dass ich dann mit, da mein Wagen ja schon wieder Zicken gemacht hat, musste ich dann, hatte ich ja mit Fiona ausgemacht, dass sie mir den Wagen da hinstellt, dass ich einen Ersatzwagen kriegen kann. Also ich bin vom Flughafen direkt zur Werkstatt, mitten in der Nacht, habe dann meinen Wagen abgestellt, ihren Wagen geholt und haben den repariert. Und bin dann gestern zurückgefahren und hatte dann auf dem Weg zur Werkstatt dann noch ein Fläschchen Cremant gekauft für Fiona, weil ich ihn so nett fand.
Ich dachte jetzt für dich.
Also ehrlich gesagt, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Also ich komme also mit der Flasche Cremant und sage, ach Mensch, Fiona, nochmal vielen Dank. Und sie sofort, ja danke, aber es ist eine ziemlich fette Rechnung. Und dann macht ihr mir eine Rechnung von 1000 Pfund. Und habe ich gedacht, scheiße, also den Cremant, den hätte ich eigentlich selber gebraucht.
Was? 1000 also Pfund?
1000 Pfund.
Willst also ich du mich muss, veräppeln?
Nein. Also es mussten 4 Bremsbeläge, 4 Bremsscheiben ausgetauscht werden. Und da habe ich zu ihr gesagt, Moment mal, aber ich war doch letztes Jahr im März erst bei euch. Und da habt ihr, weiß ich, vorne oder hinten, also jedenfalls 2 Discs und Pads ausgetauscht. Da sagt sie, ja, wie oft fährst du den Wagen? Ich sage, ja, eigentlich sehr selten. Und dann sagt sie, ja, dann irgendwie fängt das an zu rosten und so. Und also du musst den regelmäßig fahren, den Wagen. Mm. Ja. Weiß auch nicht. Naja, also jetzt hat er die Dinger wieder drauf und jetzt habe ich gedacht, okay, ich muss den Wagen regelmäßig fahren.
Ja, du hatte ich aber genau die gleiche, weißt du noch, als meine Bremsbeläge so geklirrt haben vorne rechts und ich immer zu dir gefahren bin und meinte, da kommt so ein Geräusch und dann rufe ich bei Honda an.
Genau das war bei mir auch.
So blöd, da rufe ich bei Honda an, da hatte ich den Wagen ja gekauft und der Wagen ist von 2020, also er war gar nicht so alt. Und irgendwie erwarte ich so ein bisschen und ich bin da mit so einer fast schon arroganten Haltung eingegangen, so wenn Sie mir einen Wagen verkaufen vor weniger als 6 Monaten, wieso ist jetzt schon irgendwas kaputt? Dann sagte sie auch, wie oft fahren Sie denn? Ich so, einmal die Woche nach Inverness. Sie so, ja, das ist das Problem, wenn Sie nicht oft genug fahren, dann kann das viel schneller zu Problemen führen, als wenn man es einfach öfter nutzt. Und das also wird man jetzt auch noch bestraft dafür.
Richtig, da bist du noch für Nachhaltigkeit, bist du noch bestraft.
Frechheit.
Ja, absolut.
1000 Ocken, ja, okay, tut mir leid. 1000 Ocken und kein Cremant, also scheiße.
Scheiße. Und ich stell ihr so ganz gut gelaunt den Cremant auf ihren Schreibtisch und sie guckt mich so ganz so verhalten an. Ja, danke, aber es ist eine große Rechnung.
gib die Pulle wieder her. Meine Pulle.
Die hätten wir heute auch machen können. Hätte ich nötiger gebraucht als sie. Naja, Schwamm drüber. Was willst du machen?
Ja, Autos ist einfach a pain in the ass, wie der Brite sagt.
Ja, und wir haben 3 Autos. Das ist sowieso eigentlich, also ist Quatsch. Aber dann, was soll ich machen? Ich brauche einen Wagen für meine Frauenreisen und dann habe ich diesen kleinen als Daily Runner. Und dann hat Phil noch sein hübsches Auto.
Was hat er für ein hübsches Auto?
Einen alten SL von, glaube ich, 1987 oder so.
Ja, den ganz, süßen, ganz, Oldtimer, den Oldtimer.
Genau,
wie ich ihn nenne.
Oder the Klassiker, wie der Professional sagt. Jedenfalls ist das ein wahnsinnig schönes Auto und das ist so, ich weiß auch nicht, also ich fühle mich immer so ein bisschen versetzt dann in meine Kindheit. Mein Vater hatte früher so einen alten 200er D und der war vom Armaturenbrett und so weiter, war der genauso ausgestattet wie eben dieser alte SL. Und ich sitze da so gerne drin, aber wir fahren ihn eben sehr selten, weil das ist ein sehr schönes Auto, ein sehr teures Auto und irgendwie fährst du dann nur, wenn wirklich Prinzessinnenwetter ist und dann fährst du ein bisschen rum. Aber nächste Woche, warte mal, am Freitag fängt die Frauenreise an und die Woche drauf, dann am 14., fahren wir nach Portugal und zwar genau mit dem schönen Auto. Weil Philipp sagt,
wäre das nicht eine Tour? Gesagt,
wir machen eine Riesentour.
Ey, wir starten, wie cool.
Wir starten, ich glaube, 14. oder 15., ich weiß jetzt gar nicht genau. Nee, stimmt, am 14. müssen wir nämlich noch was zu Fiona und M&T machen lassen für den Oldtimer. Und dann geht es sofort von dort Richtung Süden. Und dann fahren wir also bis Southampton, glaube ich. Und dann geht's dort auf die Fähre. Und dann fahren wir mit der Fähre bis Santander und fahren dann von Santander runter nach Portugal. Und dort heiratet einer von Philipps Töchtern. Der hat ja 4 Töchter und einen Sohn und eine der Töchter heiratet, genau. Und das ist dann eine große Aktion, mehrtägige Hochzeit mit allem Pipapo und naja.
Große Destination-Wedding.
Ja, genau. Ja. Große Destination-Wedding. Ich frage mich mal, was ist mit dem guten alten Pubcrawl passiert? Also, oder was, weißt du, morgen Standesamt, abends machst du ein bisschen Feierei, tralala, hopsasa, und am Tag zuvor maximal noch ein Polterabend, ja, und dann ist die Sache gegessen. Nein, das müssen 3-4-tägige Hochzeiten sein. Ich brauche 4 Outfits.
Ja, du, es gibt Leute, die nehmen Kredite auf für ihre Hochzeit.
Ich brauche 4 Outfits, also einmal für den Beach Day, für den Reception, für die eigentliche Feier, dann nochmal für die Nachfeier oder was. Also es ist unglaublich, 4 Outfits. Ja. Ich habe gedacht, ich spinne.
Ja, ich glaube, du brauchst sowas wie, weißt du, wie die Superstars, die haben doch auch ihre eigenen Designer, sondern richtig. Stylistin, genau. Die richtig. Dann kommt mit so einer Auswahl und sagt, so, Susanne, what do you want?
I'm working on it. Ja,
I'm working on it, ey. The hustle, the hustle.
Also wirklich, naja, gut, also das ist unsere Sache. Und dann fahren wir auf dem Rückweg, klar, den gleichen Weg wieder zurück, logisch. Und dann machen wir Stopp in London. Und da wird Sting spielen. Und zwar hatte Philipp mir, also Philipp ist ganz großer Sting-Fan. Ja. Und ich bin da so irgendwie so reingewachsen. Also mir sagte dieser Mann eigentlich nichts Großartiges. Aber er ist seit vielen Jahrzehnten ganz großer Fan und jetzt sind wir also auf dem Rückweg in London, machen einen Stopp in London und gucken uns Sting an, denn der, ich glaube, er hat ein Musical geschrieben oder was und in den ersten paar Aufführungen tritt er, glaube ich, selber da auf. Ja. Und naja, dann sind wir dort und fahren dann, fliegt dann Philipp von London aus wieder zurück nach Saudi und ich fahre dann alleine Richtung Schottland.
Ja, also bei dir ist auf jeden Fall noch mächtig was los.
Und dann, wenn ich wiederkomme, Dann geht das Schlag auf Schlag weiter. Dann kommt wieder eine Bossi-Vermietung. Danach ist wieder eine Frauenreise. Ja, und ja. Geht das Schlag auf Schlag.
Du, no rest for the wicked. Wirklich, the season is not over yet für dich. Nee. Und du bist jetzt wieder zurück in Schottland. Ich sehe dich ja jetzt in deinem Wohnzimmer. Sehe die ganzen Bekannten. Genau. Bilder da hinten. Wie warst du denn in Deutschland jetzt? Ich meine, jetzt bist du wieder zurück. Was für ein Gefühl bleibt?
Was für ein Gefühl bleibt? Also eigentlich, ist das Misha?
Das war Misha, ja. Bin nicht sicher, ob das Noise Cancelling das Video rüberkommt, aber Misha bellt gerade Leute an.
Jedenfalls, du weißt ja, meinem Vater geht es nicht so wirklich gut.
Ja.
Und da musste ich mich in der Woche, als ich in Deutschland war, ein bisschen drum kümmern. Wie geht es weiter? Wer sorgt für ihn? Braucht er Unterstützung und wenn ja, in welchem Maß braucht er Unterstützung, in welchem Maß lässt er auch Unterstützung zu? Und da fiel mir wieder ein, dass ich ja ganz oft höre von Menschen, die mir sagen, ach Susanne, Mensch, toll und du lebst jetzt ganz woanders und toll, also ich könnte das nicht, denn meine Eltern sind schon alt. Und dann denke ich mal, also dann schlagen bei mir so 2 Herzen in einer Brust. Ne? Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, wenn jemand sagt, meine Eltern sind alt, die brauchen mich. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt mein Leben und ich habe nur dieses eine Leben. Ja, meine Eltern haben ihr Leben gelebt, die hatten es schon und deren Leben geht jetzt zu Ende. Das ist also das ist der natürliche Alterungsprozess. Das Leben geht zu Ende und das wird mir jetzt nochmal so richtig vor Augen geführt. Aber auch wenn ich jetzt natürlich den größten Teil meines Lebens gelebt habe, mit 60 zieht man ja auch so ein bisschen Bilanz schon fast. Ne? Also was hast du gemacht, was kommt noch oder was könnte noch kommen? Aber es hat mir das so vor Augen geführt, eben, dass er jetzt am Ende des Lebens steht, Unterstützung braucht und ich jetzt, wie ich weiß, nicht so richtig weiß, wie ich es anstellen soll. Und ich habe ja auch noch eine Schwester, die in der Nähe wohnt. Und der aber auch Vollzeit arbeitet und natürlich, wer kümmert sich um ihn? Mein Sohn wohnt mit im Haus, der ist auch noch Intensivkrankenpfleger. Das ist für meinen Vater natürlich auch in der Vergangenheit ein absoluter Lottogewinn gewesen. Aber Tim arbeitet im Schichtdienst, der hat seine eigene Familie. Und ich war jetzt die Woche da mit den 2 kleinen Kindern. Das ist auch anstrengend. Ja. Der kommt von der Nachtschicht, legt sich hin. Ich weiß gar nicht, wie der bei dem Lamm schlafen kann. Also das ist wirklich, also dieser Zirkus dann. Und klar, es sind kleine Kinder, natürlich machen die Lärm, das ist ganz normal. Ja. Aber ich will nur sagen, er kann das auch nicht auf Dauer leisten. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir weiter vor? Und jetzt gibt es verschiedene Optionen, von denen aber noch nicht ganz klar ist, wie wir das jetzt konkret ausgestalten.
Ja.
Ich hatte jetzt mit meinem Vater, wir haben uns jetzt so eine Seniorenresidenz angeguckt, ganz in der Nähe, wo er auch wohnt, so dass er da irgendwie in the hood bleibt, weißt du, und sich da mit seinen Freunden da treffen kann und da abends in der Kneipe sitzen kann und so weiter. Aber wir waren da Kaffee trinken, haben uns das angeguckt und Ja, also da merkst du das? Schon. Ja, also er hat mich mit ganz traurigen Augen angeguckt, ne? Und dann kam auch noch so ein Bewohner dann in dieses Café und krakeelte da so ein bisschen lauter rum.
Oh Gott.
Und Vater sagte dann zu mir, bitte lass mich nicht hier.
Oh Gott.
Und ja, genau. Und also das ist etwas, da schießen ja selber die Tränen in die Augen, weißt du? Und dann sagst du, okay, komm, wir gehen wieder.
Ja.
Naja, und jetzt habe ich mit meiner Schwester gesprochen, wie gestalten wir das aus, wie können wir das noch irgendwie weiter nach hinten ziehen, weißt du, weil ich habe den Eindruck, er ist noch nicht bereit dafür, für diesen Schritt, aber ich bin es auch noch nicht, weißt du, also ich kann ihn da nicht lassen und jetzt haben wir gedacht, okay, November, Dezember, Januar, Februar, März, also ich habe ja dann während im November meine letzte Frauenreise gelaufen ist, dann bin ich zu Hause bis Ende März, weil dann Anfang April startet wieder die erste Reise und dann habe ich gedacht, ich könnte ihn ja zu mir nehmen, weißt du?
Ja.
Und dann könnte er bei mir sein und dann können wir noch ein paar schöne Sachen machen und so traurig das auch ist, aber vielleicht brauche ich das nochmal für mein Wohlbefinden, um mich vielleicht ja, zu verabschieden ist jetzt auch so hart gesagt, aber ich weiß auch nicht, ich habe ihn dann gerne nochmal hier und dann kann man vielleicht nochmal über verschiedene Sachen sprechen und im März, April sehen wir dann weiter, aber jetzt weder er war bereit dazu und ich muss sagen, ich selber war es auch noch nicht. Ich meine, da waren ein paar nette Menschen, die wir da gesehen haben und kennst du mich ja, ich quatsch da ja auch jeden an, weißt du, zwei Frauen, die spielten da Rummy Cup, andere Truppe spielte da Mensch, ärger dich nicht, dann hatten zwei Frauen ihre eigenen Töchter dabei, die saßen so viert am Tisch und da habe ich gedacht, ach Mensch, wie nett, die Frauen da kriegen auch regelmäßig Besuch, Mensch, ich setze Vater einfach mal mit dazu und dann, weiß ich nicht, da aber irgendwie, nee, er hat da seine Schwarzwälder Kirsch gemampft, seinen Kaffee getrunken.
Oh, ja. Entschuldigung. Wir haben einen Gast.
Muss aber jemand, oh, ist der, tut mir leid. Die ist so süß.
Und die ist
so
gleich süß. Wieder abgehauen, um irgendwelche Leute anzubellen. Man weiß sowas
ja nicht. Ich bin noch nicht bereit, so, ne?
Ja, du bist noch nicht bereit. Weiß man ja auch nicht, bis man in diesem Moment ist. Und ich, knock on wood, bin noch nicht da. Mhm. Meine Mutter ist noch nicht in dem Alter. Aber du weißt ja auch nie, wie du und auch wie die Eltern sich fühlen, wenn dann dieser Moment kommt, wo die Tür geöffnet wird für dieses Thema. Wie geht's weiter? Und ich glaube, man kann auch nicht sofort eine schnelle Entscheidung treffen. Egal, wie viel man sich auch vorher Gedanken gemacht hat und vorbereitet hat. Man muss gucken, wie man sich fühlt, wenn es soweit ist. Und das ist jetzt gerade. Und ihr seid da beide anscheinend noch nicht so ganz bereit dafür. Und vielleicht gibt es ja auch mehrere Optionen. Alles Weitere kannst du ja auch gar nicht weiterschauen. Also du kannst natürlich nur sagen, ach, vielleicht hole ich ihn erstmal zu mir. Kannst ja jetzt aber auch noch nicht sagen. Ist es dann Juli nächstes Jahr, wenn ihr soweit seid? Weiß man ja nicht.
Das weiß man nicht.
Ein schwieriges Thema.
Ja, ich kann mich erinnern, also ich habe eine Freundin auf Gran Canaria und die hatte ihre Mutter nach Gran Canaria geholt. Und jetzt nicht in ihr eigenes Haus, sondern sie hatte der Mutter eine Wohnung angemietet und hat dann da gelebt. Und dann haben die sich einmal in der Woche getroffen. Und die Mutter war aber auch so, dass sie so selber Kontakte zu anderen Deutschen da aufgenommen hat und so weiter. Und irgendwann war klar, also die Mutter schafft das da nicht mehr alleine. Und Annette konnte jetzt auch sich nicht um sie kümmern, weil sie eben auch Vollzeit arbeitet. Und dann hatte sie überlegt, ich suche für Mutter ein Heim, wo sie hingehen kann und hat dann eins gefunden. Und die Mutter war da wahnsinnig happy drüber. Weißt du? Und jetzt sagte Annette, sie ist mal so richtig aufgeblüht. Die hat jetzt Freundinnen gefunden, die gehen da spazieren, spielen da Karten und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen. Ich weiß nicht, oder ich sehe vielleicht nur meinen Vater, der irgendwie so ein bisschen verschlossen ist und eigentlich nicht so gut auf Menschen zugehen kann, weißt du?
Ich meine,
das ist nicht altersbedingt, sondern das war immer schon,
genau. Schon so. Ja, aber ich glaube, historisch gesehen, ja, auch wenn man so auf die ganze Gesellschaft in den letzten 100.000 Jahre guckt, ist ja auch wirklich, ne, der Mann darf nicht weinen, der Mann muss ackern, das Geld reinbringen, nicht Gefühle zeigen und auch soziale Kontakte sind nie wichtiger als der Job oder was auch immer, ne, man so mit Männern assoziiert, was sie erreichen müssen, um ein toller Mann zu sein. Und ich glaube, wir Frauen sind da von Natur aus viel mehr, also schon gesellschaftlich, glaube ich, klischee-mäßig, stereotypisch-mäßig in diese Socializer-Rolle, also natürlicherweise, wir connecten uns mit Müttern, wenn wir Kinder haben, ich jetzt nicht, aber ich weiß ja, wie schnell es geht, dass Mütter sich connecten, weil sie wissen, sie brauchen diesen Support. Und wir haben ja auch Frauenfreundschaften ganz anders oft als Männerfreundschaften sich da entwickeln. Und deswegen glaube ich, macht es unsere Gesellschaft Männern nicht leicht, das so gut zu können, weil wir es einfach, also das ganz oft nicht der Fokus ist oder die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Was total traurig ist, sag nicht, dass es gut ist. Aber ich glaube, viele Männer haben es auch einfach nicht gelernt, weil deren Aufgabe war es, Provider zu sein und Gefühle und Beziehungen eingehen mit Menschen, war ja eher Weicheier, also geschehene Sachen. Also wenn, dann trifft man sie mit dem Kumpel.
Zumindest auch für die Generation, ne? Mhm.
Genau, gerade für die Generation. Heute ist es ja schon ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mit meinem Partner schaue, dem ist es total wichtig, dass er Frauenfreundschaften auch hat, also Freundschaften hat, außerhalb seiner Familie, Beziehungen und so weiter. Mhm.
Ja, bei meinem Sohn sehe ich es auch. Da sind jetzt zwei Generationen weiter. Mhm. Und wenn der also mit seinen Kindern auf den Spielplatz geht, also wie nett der mit den Menschen da spricht, mit anderen Eltern spricht und da scheut sich da auch nicht, da den Jungen da eben auf der Parkbank zu wickeln oder so. Das ist sowas ganz anderes.
Ja, und, das sind die Männer von heute. Die gehen auf den Spielplatz auch. Und das war ja früher so kaum Männer auf dem Spielplatz gesehen.
Und das ist was ganz Normales, das ist nichts Besonderes. Ja. Und der hat auch nicht den Eindruck, er hilft im Haushalt, sondern das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt bei denen. Ja. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Gut, und wie gesagt, bei meinem Vater ist das eben eine ganz andere Geschichte. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Also jetzt, wie gesagt, Mitte November kommt er erstmal hierher und dann sehen wir weiter. Ich meine, er kann ja auch nicht so wahnsinnig lange bleiben. Das hat dann auch mit dem mit dem Brexit zu tun. Also als Nicht-EU-Land kann der eben nicht so lange hier bleiben.
Was ist das, 3 Monate? Oder?
Ich meine, es sind, glaube ich, 6 Monate, aber ich weiß nicht genau, ich habe mich noch nicht so hundertprozentig da erkundigt, aber wenn Weihnachten würde Betty ihn dann zu sich holen, so, dann wäre er über Weihnachten wieder in Deutschland und dann würde er, weiß ich nicht, Anfang Januar wiederkommen.
Ja. Also ich finde den Gedanken ja eigentlich ganz schön, dass du auch ein bisschen Zeit mit deinem Papa verbringen kannst, vor allem in der dunklen Winterzeit nach Weihnachten, wo es das größte Loch gibt, so stimmungsmäßig sowieso, dass ihr da beide ein bisschen Zeit miteinander verbringt und vielleicht erklären sich ja auch einige Fragen und Bedürfnisse in dieser Zeit nochmal mehr als jetzt, wo dieser Schock erstmal da ist, dass irgendwas gemacht werden muss.
Ja. Ist richtig. Naja, und jetzt kann man ja natürlich auch, also Vater ist jetzt 85, also man kann ja dann auch nicht zu weit in die Zukunft denken. Also wir denken jetzt erstmal das nächste halbe Jahr und dann sehen wir mal weiter, wie es läuft.
Ja, du hattest ja vorhin noch erwähnt, die hatte mal auch Zuschauern mal geschrieben, ich könnte nie nach Schottland auswandern, weil ich meine Eltern pflegen muss oder meine Eltern hier sind. Und das erinnert mich an meine Tante, die Schwester meiner Mutter. Als mein Großvater, der ist inzwischen auch schon verstorben, meine Großmutter lebt noch, aber der war ganz lange ganz krank und meine Tante hatte schon vor, ich meine, über 15 Jahren ein Grundstück auf Madeira oder so gekauft, weil ihr großer Traum war, auszuwandern. Und die ist bis heute nicht ausgewandert, weil sie immer noch gesagt hat, sie möchte noch bis Papa, ne, irgendwie bis das mit Papa durch ist. Dann war mein Opa verstorben und jetzt wird meine Oma krank und sie hat das Gefühl, sie kann wieder nicht gehen. Und das finde ich auch, ich meine, ich bin ja nicht in der Position, dass ich das mit meinen Eltern so habe, aber ich finde es auch voll schwierig, da zu sagen, was ist das Beste zu tun. Natürlich versteht man total, dass die Person für die Eltern da sein möchte, aber auf der anderen Seite lässt du über 15, 20 Jahre deinen eigenen Traum, deine eigenen Bedürfnisse so auf der Strecke liegen, hast ein Grundstück da sitzen, wo du dich schon längst hättest irgendwie dran machen können, was zu tun. Zwei Herzen in einer Brust, auf jeden Fall. Schwieriges Thema.
Genau. Ja, ist wirklich schwierig und ich verstehe auch jeden, der sagt, also meine Eltern brauchen mich oder meine Eltern sind, was ist, wenn sie alt werden? Dann denke ich mir, wenn sie jetzt noch nicht alt sind, könntest du ja jetzt gehen und kannst ja immer zurückkommen, wenn sie dann wirklich alt sind. Ja. Und da muss ich ganz oft an eine ehemalige Dozentin denken, die gesagt hat, jedes Aber ist ein verkapptes Nein. Weißt du, ja, ich möchte gerne, aber. Also das ist dann irgendwie nein. Du suchst dann irgendwie nach Gründen, aus welchen, warum auch immer, warum es jetzt nicht klappt. Ne? Und vielleicht ist dann der Wunsch auch nicht groß genug. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, war ein bisschen schwierig dann diese Woche. Aber dann auf der anderen Seite war es auch ganz toll. Wie gesagt, ich war ja, das hast du vielleicht gesehen, ich war beim BVB-Heimspiel.
BVB.
Und das war so schön. Also ich habe ja, wie gesagt, seit 40 Jahren die Dauerkarte und das war so richtig, richtig schön, auch diese Leute da zu sehen, die da auch eben seit vielen Jahren da eine Dauerkarte haben. Die sieht man ja nicht so häufig und
Ja, ist man da so, spürt man da so, dass man, ist man so, sind alle Dauerkartenleute in einer Loge oder wie ist das, dass man weiß, alle hier haben eine Dauerkarte?
Nein, die Dauerkarten, die sind ja verteilt über die ganze Tribüne. Ja. Aber du siehst natürlich, alle 14 Tage sind es immer dieselben Leute und dann ist klar, also das sind das auch eben Dauerkartenbesitzer. Und viele Leute sind da wirklich seit Jahrzehnten. Und dann, weißt du, und dann guckst du die an und denkst, mein Gott, bist du alt geworden.
Also du kennst sie noch von vor ein paar Jahren auch, als du da auch schon warst.
Manometer, bist du alt geworden. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich denken die dasselbe von mir. Oder wir gehen in dieses Café mit meinem Vater, weißt du, in dieses Altenheim, wo das Café da unten war. Wir gehen da rein und der guckt mich an, hier sind nur alte Leute. Ja, Mensch, Vater.
Du auch?
Oh Gott. Also geht da Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung so weit auseinander?
Ach du.
Ja, das fand ich erstaunlich.
Ach, darf es doch aber auch. Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Sachen ab einem gewissen Alter, darfst du auch ein bisschen eine verschrobene Wahrnehmung haben und Selbsteinschätzung.
Ja, okay, ist richtig. Ja, aber
es tut ja niemandem weh.
Nee, tut niemandem weh, ist richtig.
Ja. Ach Mann, schön, dass du wieder da bist trotzdem. Auch wenn
ja, ich freue mich auch.
Etwas schweren uns Herzen und mit zwei Sachen wieder.
Ja, also das ist, also genau, also es ist schon, es macht schon das Herz ein bisschen schwer, aber ich freue mich aber, dass jetzt Betty und ich zu einer Lösung irgendwie gekommen sind und dass wir sagen, naja, jetzt das nächste halbe Jahr haben wir erstmal so abgedeckt und dann sehen wir weiter.
Ja, sehr schön.
Ramona, und wie war es bei dir? Was war in deiner Woche los?
Du, ein bisschen leichtere Themen bei mir, nichts so Schwerwiegendes, aber um ehrlich zu sein, und vielleicht zeige ich es für die, die jetzt zuschauen, muss ich es vielleicht tatsächlich zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das da seht, aber ich habe an meinem Schornstein Unkraut, was wächst. Und das ist mir letztens aufgefallen, als ich Wäsche aufgehängt habe. Da wächst jetzt, das sind schon 15 Zentimeter. Kennst du diese großen grünen mit lila Blüten? Das Unkraut, was überall wächst. Also nicht die schöne Heather, Heide, sondern das große. Das ist ja American Fireweed oder irgendwie so heißt das. Und das wächst auf meinem Schornstein. Und ich frage mich, wie zur Hölle ist es darauf gekommen? Wie zur Hölle kriege ich es da wieder runter? Hab versucht, mit meiner Leiter da irgendwie raufzuklettern. Und die ist zu kurz. Das heißt, ich muss mir jetzt von den Nachbarn eine Leiter leihen, um dieses Unkraut da zu holen. Und das hat mich tatsächlich daran erinnert, dass ich ja immer, seit ich hier lebe, ich bin so judgmental, Susanne. Ich weiß, sag mir, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber es sind schon außergewöhnlich viele Gebäude in Großbritannien. Und ich meine jetzt nicht nur Schottland, sondern auch Manchester, London, wo Unkraut aus den Gemäuer wächst oben, weil sich die, weiß nicht, den Leuten, die das gehört, sich nicht drum kümmern, hier so generell so ein bisschen weniger drauf geachtet wird, dass man irgendwie so Gebäude instand hält. Und ich bin dann immer so voller Judgment, war so richtig judgy, war so, oh Gott, also wie asozial kann man so ein Haus so verkommen lassen? Und jetzt bin ich eine von denen, bei der Unkraut aus dem Schornstein wächst. Und es macht mich wahnsinnig, weil ich jetzt, und dann habe ich schon Nachrichten von Leuten bei Insta bekommen, die sagten, ja, da musst du aufpassen, wenn die zu soll Wurzeln schlagen, dann musst du vielleicht jemanden holen, der dir das ganze Gemäuer wieder repointed, also so gerade setzt, weil sich Wurzeln tatsächlich richtig fies da reinarbeiten können. Das heißt, mein einziges Ziel für diese Woche ist, dieses verdammte Ding da rauszubekommen.
Also, das hat mich in den Wahnsinn. Aber du hast schon einen Plan. Du holst dann die lange Leiter von deinem Nachbarn und ich sag mal, das Zeug lässt sich ja relativ leicht rausziehen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie dein Gemäuer gefährdet ist, weil die Wurzeln, die sind so lose von diesem Unkraut.
Die kann man ja so leicht rausziehen.
Genau,
ne?
Und dann hast du die ganzen Wurzeln automatisch unten dran. Schlimmer würde ich es finden, wenn mal dir eine Birke aus dem Dach wächst, weißt du? Also dann würde ich sagen, naja, dann...
Also, aber Birken sind ja, das habe ich ja dieses Jahr erst gelernt, Susanne, dass Birken sich einfach self-seeden. Die verstreuen sich von alleine. Und ich habe vor meinem Haus, vor der Mauer, mehrere kleine, die sich angefangen haben. Mein Nachbar gesagt, du musst die rausziehen. Die sind in zwei Monaten, drei Monaten so verwurzelt in den Boden. Wusste ich nicht, dass Birken sich einfach selbst von selbst irgendwie verbreiten.
Ja, also ich habe auch ein paar Birken hier und ich glaube, wenn die irgendwie auf Anfang da aus der Dachrinne oder aus dem Schornstein zu wachsen, also dann ist es ein Problem.
Ja.
Aber es sieht auch so unordentlich irgendwie aus. Also ein Schornstein ist ein Schornstein, da wächst gefälligst kein Grünzeug raus.
Ja, ich bin auch, ich denke, es sieht auch assi
ja,
aus.
Ja, also ich finde es auch nicht gut.
So, als sei es so ein Punker besetztes Cottage, was irgendwie verfällt, weil sich keiner drum kümmert. Aber nee, es ist die Deutsche, von denen man ja immer sagt, sie seien so effizient und so ingenieurig und würden sich um alles immer so toll kümmern. Nee, die hat jetzt Unkraut, das aus dem Schornstein wächst. Und das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Ich beschwere mich ja nicht oft, aber unter uns, wir teilen ja oft Geschichten, was so anders ist in UK versus Deutschland. Und dass es hier einfach relativ viel anders ist und uns auch einiges aufregt manchmal. Ich habe jetzt aber mal eine andere Seite der Medaille. Und zwar, ich arbeite ja im Personalwesen, wie du weißt, und stelle Leute ein. Stelle Leute ein in unsere Vertriebsorganisation. Also ich stelle Verkäufer ein, sozusagen. Und dann rede ich mit einer deutschen Kandidatin für eine deutsche Stelle in Deutschland, die gerade aktiv auf Bewerbungssuche ist, mehrere Gespräche hat. Und die hat mir, weil wir so ein bisschen Zeit übrig hatten, so ein bisschen erzählt von ihren Erfahrungen in Deutschland als Bewerberin in 2026. Scheiß die Wand an, Susanne. Also wenn ich nochmal einen Menschen höre, der sagt, Deutschland ist so effizient und hält sich an Regeln. Bullshit. Die hat mir Geschichten erzählt. Ich meine, also da, ich weiß nicht, erzähl mir du, weil das war ja wahrscheinlich damals auch noch, als du in deinen ersten Jobs warst oder dich beworben hast für eine Ausbildung, ja auch noch viel mehr gang und gäbe, dass man nach so Sachen wie Alter gefragt hat, ob jemand verheiratet ist oder ledig, wie viele Kinder man hat. Völlig normal. Wir haben jetzt aber schon, und ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube schon seit 15 oder Jahren, Antidiskriminierungsgesetze, die ganz klar sagen, du darfst nicht nach Alter fragen oder nicht nach dem Alter sozusagen beurteilen, nicht nach der Rasse, politische Meinung und all diese Geschichten. Und eben auch nicht als Frau oder als Mutter oder wie auch immer dein Stand ist, ob du verheiratet bist oder ledig, was auch immer. Die hat mir erzählt, die wurde völlig uninteressant und auch nicht relevant für deine Qualifikation. Ja. Und die wurde mehrfach von deutschen Einstellungsmanagern gefragt, ob sie denn Kinder hat, ob sie denn vorhat, Kinder zu bekommen, weil sie jetzt in diesem Alter ist. Sie wurde auch gefragt, wie alt sie ist. Und dann hat sie mir das so erzählt und war so, sie ist ganz überrascht, dass ich jetzt nicht irgendwie so diese ganzen persönlichen Fragen gestellt habe. Und ich habe ihr gesagt, weil ich es nicht darf, weil es illegal ist. Man darf sowas nicht fragen. Und dann ist es mir irgendwie so aufgefallen, dass es gibt immer so das Klischee des Deutschen, dass wir alle so uns an Regeln halten, so effizient sind und alles immer so ordentlich machen. Aber wenn es um so Digitalisierung, das ist das eine Thema, aber auch Diskriminierung geht im Einstellungsverfahren, kann ich deutlich sagen, ist Deutschland noch im Mittelalter. Und ich bin schockiert darüber, wie viele Kandidaten aus Deutschland ich habe, mit denen ich spreche, die völlig irritiert sind, wenn sie hören, man darf nicht nach Alter fragen. Es ist nicht relevant, wie du aussiehst. Es ist nicht relevant, ob du Kinder hast. Und selbst wenn du Kinder hast, darf es keinen negativen Einfluss auf deine Arbeit haben. Und sie hat tatsächlich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich hatte die auch schon früher. Ich weiß nicht, hattest du sowas auch früher? War das früher normal, auch bei dir, dass du dich auf deine ersten Jobs beworben hast, dass du da so Sachen, die man heute eigentlich nicht mehr machen würde oder fragen würde?
Also nein, eigentlich nicht. Ich hatte also meine Ausbildung damals, die hatte mein Vater mir besorgt. Mhm. Er kannte da irgendwie jemanden in München. Und das war so schwierig damals. Ja, genau. Und dann den zweiten Job habe ich gekriegt, weil der Direktor in München mich dann dorthin vermittelt hatte. Da auch nicht. Was kam denn dann? Dann bin ich nach Dortmund gekommen, genau. Da habe ich das Hotel mit eröffnet. Auch nicht. Ja gut,
dann war, Glück gehabt. Jahre,
ja, dann war ich 20 Jahre zu Hause. Auch, ja, pass auf. Und dann war es so, ich hatte mich halt dann nochmal beworben mit 46 auf eine Ausbildungsstelle zur Erzieherin. Da war ich also 46. Und da gab es in den Dortmunder Ruhrnachrichten gab es irgend so einen Aufruf, dass die Stadt Dortmund Erzieher braucht und die würden so ein Programm auflegen, irgend so ein Quereinsteigerprogramm. Und wer eine Ausbildung schon hat, der kann sich, egal was es war, konnte sich auf diese Stelle bewerben. Und da war, glaube ich, das maximale Alter 45. Und ich war irgendwie gerade 46. Das war so haarscharf.
Ja.
Und da habe ich dann mit jemandem telefoniert und die hat dann gesagt, ja, aber Sie sind schon 46. Und dann habe ich gesagt, bitte laden Sie mich ein. Und wenn Sie glauben, ich bin zu alt und wenn Sie mich nicht mögen oder ich nicht qualifiziert bin, verstehe ich, wenn Sie sagen, Sie wollen mich nicht. Aber Sie können mir nicht sagen, nur weil jetzt mein Geburtstag irgendwie 3 oder 4 Wochen vorher war, dass ich jetzt zu alt dafür bin. Ich möchte es unbedingt, bitte laden Sie mich ein. Und dann sagte die so ganz genervt, ja, in Gottes Namen, dann kommen Sie halt.
Und, warum gab es denn da überhaupt eine Altersbegrenzung? Ist das, weil man mit Kindern arbeitet und fit sein muss? Weil es gibt ja manchmal Gründe, warum man ein gewisses Alter haben muss für Jobs.
Da habe ich nicht nachgefragt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Ausbildung, die dauerte 2 Jahre und du wurdest da relativ gut für bezahlt. Und ich kann mir vorstellen, dass die gedacht haben, okay, mit 45, was weiß ich, dann musst du noch, hast du noch 20 Jahre zu arbeiten bis 65, dann lohnt sich der Aufwand. Ja?
Okay.
Vielleicht war das die Rechnung, die aufgemacht habe. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dann wurde ich eingeladen zu so einem Gespräch und dann gab es so ein Gremium, also ein langer Tisch und ich weiß nicht, da saß der Jugendamtsleiter, irgendwelche Regionalfachbereichsleiterinnen und so, eine Erzieherin, was weiß ich, jedenfalls 4 oder 5 Leute saßen dahinter so einem langen Tisch. Und dann ich auf der anderen Seite noch mit 2 anderen Kandidaten. Also es waren immer so Grüppchen zu viert. Eine ist nicht gekommen, also wir waren nur zu dritt. Und dann neben mir war auf der einen Seite eine Frau aus Marokko, die hatte auch ein Kopftuch. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, Leute wie dich werden dringend gesucht. Du kriegst den Job bestimmt. Auf der anderen Seite ein Mann. Da habe ich gedacht, oh, du kriegst den Job auch, du bist ein Mann. Oh, ein Mann im Kindergarten braucht man auch unbedingt. Was bin ich? Ich bin eine Middle-Aged Woman. Was
ich irgendwie...
Ich hab irgendwie
ich bin nicht einfach nur alt.
Aber am Ende war ich die Einzige, die den Job gekriegt hat, dann weißt du. Also
ja,
dann,
weil du die Beste für den Job warst, ne?
Ja.
Und darum soll es also auch am Ende gehen.
So, richtig. Und dann, aber das spielt wiederum dir in die Karten, ja, wo du, weil du gesagt hast, Alter spielt keine Rolle. Ja, Geschlecht spielt keine Rolle, Alter keine Rolle. Du kommst dahin, du stellst dich vor, dir werden Fragen gestellt, du wirst, was weiß ich, oder es werden bestimmte Szenarien werden dir erläutert.
Ja.
Du musst dann erklären, wie du dich verhalten würdest. Und dann sagst du dieses oder jenes, von dem du glaubst, dass das der gesunde Menschenverstand einem sagt. Ja, und dann ist entweder hopp oder top. Und was ist das Alter, was spielt das für eine Rolle? Und dann war ich noch gemeinsam mit einer anderen Frau, also ich war 46 und da war noch eine, die war noch ein halbes Jahr älter als ich, die auch sich da irgendwie reingequatscht hat. Und wir zwei, also jetzt kommt's noch, es kommt noch besser. Also es waren 30 Leute, die da eingeladen, also die diese Weiterbildung dann machen durften. Von 500 Interessenten. Und es waren also 30, waren dann da und die andere Kollegin dann, die eben ein halbes Jahr älter war als ich, wir waren die einzigen, die mit Bestnote abgeschlossen haben. So.
Ja. Und das ist ja eigentlich der lebende Beweis, dass manchmal, also die Diversität ist ja nicht nur Hautfarbe, Rasse, Religion, wo man herkommt, sondern eben auch die Lebenserfahrung. Und jemand mit 46 hat einfach eine ganz andere Erfahrung als jemand mit 22.
Ja. Weißt du, wenn mir jetzt jemand sagt, ach, mit 50 bin ich zu alt. Nein. Gar nicht. Weil ich glaube, dass dass deine Lebenserfahrung, wenn du die in einem Gespräch entsprechend, ich sag mal, auch verkaufen kannst, dann glaube ich, dass du große Chancen hast auf dem Arbeitsmarkt. Also
absolut. Mich würde ja mal interessieren, wenn uns hier die Zuhörerinnen das hören, die in dem Pädagogik-Erzieherbereich sind, das würde mich einfach interessieren, warum es eine Altersbegrenzung gibt oder ob es das noch gibt, weil das würde mich total interessieren. Ich weiß ja, manchmal gibt es so Programme für, wir brauchen mehr junge Leute oder ältere Leute in gewissen Berufsgruppen und dann darf man, glaube ich, so gewisse Altersgrenzen festlegen oder als Schauspieler, glaube ich, darf man auch nach Aussehen bewerten, weil eben die Person eine Rolle spielen muss. Aber eigentlich in allen Berufen, wo diese Fitness nicht eigentlich eine Rolle spielt oder das Aussehen, sollte es wirklich nicht so sein. Und mir ist es leider in den letzten 5, 6 Jahren, in dem ich im Personal arbeite und ich arbeite mit Deutschland und mit UK und mit Frankreich und allen anderen zusammen, es gibt kein Land, was weiter zurück ist in seinen, und ich glaube mehr so im Belief System, also der Glaubenssätze von deutschen Leuten oder Businesses, die sind einfach noch unfassbar altmodisch geprägt und es fällt denen anscheinend sehr schwer, das zu ändern. Also selbst ich, nicht in meinem jetzigen Unternehmen, da habe ich ganz tolle deutsche Manager, mit denen ich arbeite, aber in meinem letzten Unternehmen, also wirklich dann Leute gehabt, die gesagt haben, ja, wie alt ist die denn? Dann sage ich, Hans, das ist dir egal, wie alt sie ist. Sie hat die und die Erfahrung, die hat alles, was du suchst. Sprich mit ihr. Ja, ich werde schon rausfinden, wie alt die ist, wenn du es mir nicht sagen willst. Und dann guckt er in dem CV nach dem Abschluss ihres Uni-Jahrgangs, damit er sich errechnen kann, wie alt sie ist. Also so selbst mit meiner Guidance und mit mir, die als Beraterin da steht und sagt, hey, schau doch mal nicht darauf, sondern schau nur auf die Skills, auf das, was du so dringend brauchst. Nein, er muss dann 5 Minuten noch den CV durchforsten, bis er dann die Antwort fürs Alter bekommt, die nach wie vor völlig irrelevant ist. Und er hat sie dann am Ende auch nicht eingeladen. Und ich meine, die können alle Glück haben, dass sowas oft mündlich besprochen wird, ja, dann kann sowas niemandem schaden. Aber da muss man aufpassen. Also liebe deutschen Einstellungsmanager und Managerinnen, wenn ihr da seid, passt auf. Also so ein EU-Antidiskriminierungsgesetz, da ist UK schon viel, viel weiter. Und jetzt komme ich wieder und schlag den Bogen. Ich reg mich auf darüber, dass UK es nicht hinkriegt, Gebäude unkrautfrei zu halten und bin so voll judgmental. Und dann auf der anderen Seite bin ich, aber es gibt mindestens genauso viele Punkte auf der anderen Seite, wo ich sage, Deutschland, you gotta step up. you gotta step the fuck up. Und irgendwie mal so ein bisschen mit anziehen, mit wo wir heute sind in 2026. Also in UK wird das viel ernster genommen. Ich darf zum Beispiel keine Lebensläufe in meinem E-Mail-Postfach haben nach 12 Monaten, weil das alles sehr persönliche Informationen sind, die wir da haben. Da gibt's persönliche Informationsdatenschutzgesetze. Das ist den Deutschen völlig egal. Also ich kann dir jetzt sagen, es gibt jedes zweite Unternehmen, mittelständische Unternehmen in Deutschland, kann ich dir sagen, ist eine Klage davon entfernt, verklagt zu werden, weil die alle solche dieses Mindset haben. Ich habe bis jetzt sehr wenig progressive Unternehmen in Deutschland gesehen, die da wirklich sehr modern arbeiten. Und da muss ich sagen, UK Hut ab. Da haben die hier schon einiges drauf. Und da können wir uns in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Und jetzt möchte ich bitte von den Zuhörerinnen ihre schlimmsten deutschen Bewerbungsgesprächsszenarien hören. Also bitte schickt uns wirklich, weil ich sammle so Geschichten, damit ich das auch mit meinem Team teilen kann, was es für Unarten gibt teilweise. Ja. Oder irgendwie so Sachen wie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich würde gerne jemanden einstellen, mit dem ich mich auch privat gerne verstehen würde. Ich so, das geht nicht darum. Ja, so Leute, die gut ins Team passen, das muss passen. Und dann hake ich auch immer nach, sag so, was muss denn genau passen? Musst du die Person persönlich mögen? Ja, das ist schon nett, wenn man mit der auch ein Bier trinken gehen kann. Ich so, die soll Software für dich verkaufen. Das ist, was die Person machen soll. Also bitte, hört auf. Mhm. Hört auf mit euren Alten. Es muss passen und wie die aussehen und wie die, ja, ich finde es ganz schlimm und das tut mir leid für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die da gerade draußen unterwegs sind und sich mit mittelständischen deutschen Unternehmen befassen müssen.
Oh, Mensch, du.
Ja, du.
Nee, also wie gesagt, also ich habe da so keine Erfahrung mitgemacht. Ich weiß aber auch von meiner Tochter, die jemanden kannte, der sich beworben hatte bei verschiedenen Sachen, der überhaupt keine Antwort gekriegt hat. Also es werden Bewerbungen rausgeschickt, da gibt es noch niemals eine E-Mail-Bestätigung, dass irgendwas eingegangen ist, geschweige denn, dass da irgendwie geantwortet wird. Und ich meine, das ist etwas, glaube ich, was es immer schon gab, aber das macht es ja nicht besser.
Nee, es gab mal so eine Studie gesehen, wo Kandidaten das getestet haben. Also das waren dann Kandidaten mit Migrationshintergrund, die dann zum Beispiel Mohammed so und so heißen und haben den gleichen Lebenslauf mit Stefan Müller abgeschickt. Und rate, wer eine Einladung bekommen hat zum Interview
mit Stefan Müller.
Ne? Und das sind halt so Sachen, wo man da, da sieht man leider, es ist einfach sehr, sehr, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, ingrained in you, also dieses Belief System, dass die wirklich es ganz schwer finden, diese Vorurteile, nehme ich mal an, einfach ein bisschen zur Seite zu schieben. Und dass Frauen auch eben heute auch mit 35 sich auf eine Stelle bewerben können und nicht Angst haben müssen, dass sie nicht genommen werden, weil das Unternehmen denkt, sie könnte schwanger werden. Also das ist, ne, es ist ja unser völliges Recht. Aber ich habe auch schon vor 15 Jahren in Berlin ein Bewerbungsgespräch gehabt für eine Marketingstelle. Und da haben sie gefragt, nicht gefragt, sondern die Absage haben sie mir sogar mitgeteilt. Ja, also finde ich eigentlich ganz toll, aber wir wissen nicht so richtig, du bist jetzt auch in so einem Alter, ne? Also nicht, dass du dann in 2-3 Jahren weg bist, weil du dann schwanger bist und im Mutterschaftsurlaub. Und damals habe ich noch nichts gegen gesagt, weil ich als Schauspielerin kannte das, dass man Absagen bekommt für Aussehen oder man wirkt zu alt oder zu jung oder irgendwas. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Jetzt mit meinem Wissen, meinem personaler Wissen, denke ich, Klage aber an den Europäischen Gerichtshof sofort. Ja, das beschäftigt mich heute. Unkraut und diskriminierende Hiring Manager.
Also, Wahnsinn. Naja gut, also da hast du ja einen ganz anderen Einblick als ich. Also für mich ist das eigentlich relativ weit weg.
Ja, und zum Glück musst du dich jetzt nicht bewerben. Aber weißt du, was nicht weit weg ist, Susanne? Und ich bin so stolz auf dich. Ein bisschen leichtere Themen. Du hast eine Pizza mit einer Schere geschnitten.
Und ich habe sofort an dich gedacht.
Ja.
Ich habe sofort an dich gedacht. Ich sitze also im Flughafen und ich hatte also einen mordsmäßigen Kohldampf und habe gedacht, ach komm, das sieht ganz gut aus. Ich verlange mir eine Pizza. Dann kommt da so eine Pizza und die war auch nicht rund, sondern oval. Naja, okay. Mhm. Und dann war da so eine Schere dabei.
Und hat es besser geschmeckt?
I don't know. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man diese Schere vernünftig sauber kriegt. Weißt du, das ist etwas, was ich merkwürdig finde, weil die hatte auch so, ja, die war nicht besonders scharf und dann hast du da rumgeschnipselt und irgendwie habe ich gedacht, in diesen Schneidemechanismus oder auch da, wo die Schere mit einer Schraube so zusammengehalten wird, also wie machen die das da richtig sauber? I don't know.
Volle Pulle, Wasserhahn auf.
Ja, vielleicht auch nicht. Also ich meine, ich habe in Profiküchen und auch in der Spülküche gearbeitet, da weiß ich, was da los ist. Von daher traue ich der Sache nicht so richtig. Aber die Pizza hat geschmeckt, die Schere fand ich komisch, kann ich mich auch nicht mit anfreunden. Habe natürlich sofort an dich gedacht, weil ich weiß, wie du das liebst.
Ja.
Also ich mache das dann lieber mit so einem Rädchen oder auch mal gerne mit Messer und Gabel.
Ja, du, ich habe auch so eine billige Schere, dass ich mir so denke, du, und wenn die in einem Jahr nicht mehr ganz ist, weil ich sie nicht ganz sauber schmeiße, ich sie einfach weg und hole mir eine neue.
Ich glaube allerdings, wenn du die privat nutzt und nur du bist diejenige, die sich die eigene Pizza schneidet, ist das doch was anderes. Ich bin im Restaurant und ja, da weiß ich eben nicht so, weißt du? Also dass ich glaube, das ist noch ein Unterschied.
Ja, glaube ich schon. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass auch du endlich in das Pizzascheren-Erlebnis gekommen bist.
Ja, also das war also ein absolutes Novum für mich.
Ja. Ich hatte heute eine Insta-Story hochgeladen und Leute gefragt, ob sie Fragen, Themen, Vorschläge haben für unseren Podcast. Das haben wir nämlich lange nicht mehr gefragt in die Runde. Und dachte, wir können vielleicht mal in so ein paar Sachen reinschauen. Was hältst du davon?
Gute Idee.
Sehr gut. Also, wir haben ja viele von den Fragen, die wir bekommen haben, muss ich dazu sagen, haben wir schon beantwortet. Die bekommen wir immer wieder. Wie einfach ist es auszuwandern, etc. Aber hier haben wir mal was ganz Normales, Menschliches. Was hilft euch, wenn ihr einen richtig schlechten Tag habt? You go first.
Wenn du was hast. Hilft mir? Also, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe.
Pulle Wein.
Flasche Cremant hilft eigentlich immer, aber... Nein, Spaß beiseite. Ich glaube,
aber nur für den Abend.
Ich bin dann eher draußen, weißt du, also was mir hilft, wenn ich im Wald spazieren gehe. Und das ist so etwas, oder auch im Garten wühle. Also das habe ich gehabt, kurz bevor ich nach Deutschland gefahren bin, weil ich ja wusste, was mich so erwartet. Und obwohl ich eigentlich so gar keine richtige Zeit dazu hatte, habe ich trotzdem mein Wintergemüse gepflanzt, weißt du? Weil ich wusste, es stehen ein paar schwere Gespräche an und ich muss was regeln. Und das, ich glaube, das hilft mir. Also die Hände entweder in der Erde oder ich bin im Wald.
Ja, sehr schön. Also kann ich eigentlich nur zustimmen. Ja.
Oder ich rede auch oft mit meiner Tochter. Ich meine, das ist natürlich dann, du willst natürlich dein Kind nicht.
Trauma-Dumping.
Trauma-Dumping. Das hat
Susanne, Trauma-Dumping bei Mausi.
Trauma-Dumping bei Maus. Nein, natürlich nicht. Also, es ist zwar so, da muss ich gut abwägen. Also, ich weiß natürlich, das ist eine Frau, die merkt das auch sofort. Mensch, was ist los? Komm raus, damit spuck's aus. Hilft ja nichts, ne? Und dann.
Ist ja auch eine enge Verbundenheit, die ihr habt.
Ja. Ja, also von daher sprechen wir drüber. Nein. Ein Fremder im Flugzeug, richtig. Also von daher sprechen wir darüber. Aber ich glaube, sonst in der Natur mich aufzuhalten, weißt du, und wenn dir da mal so richtig schön der Wind durch die Haare weht oder selbst wenn dir der Regen so richtig schön horizontal in die Fresse klatscht, weißt du, das ist also alles ist besser. Also alles ist besser, als irgendwie zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und sich mit den Händen die Haare zu raufen.
Ja, ich erinnere mich mal so die Male, wo ich so richtig schlecht drauf war oder einen schlechten Tag hatte oder vielleicht auch einfach emotional schlecht drauf war oder negativ drauf war, in Regen raus spazieren gehen und im Regen weinen, muss ich ja sagen, finde ich ganz melodramatisch toll. Das ist für mich ein Release, aber ja, genau wie bei dir, und Natur.
Fühlst du dich dabei?
Ab und an schon, also aber ich muss sagen, das habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ich lange nicht mehr geweint habe. Oh Gott, jetzt siehst du Abgründe von mir. Aber ich habe tatsächlich, und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht irgendwann mal poste in der Story oder dir zeige, aber ich habe von meiner letzten Beziehung, mit dem war ich ja 7 Jahre zusammen, und die letzten, wenn ich ganz ehrlich bin, die letzten 3 Jahre waren absolut scheiße. Und ich war todunglücklich. Und da gibt es von mir, glaube ich, jeden zweiten Tag ein Foto, was ich irgendwann, ich habe irgendwann angefangen, mich zu fotografieren, wenn ich weine oder wenn es wirklich schlimm ist, weil ich merkte, wahrscheinlich unterbewusst, dass ich noch nicht bereit bin, diese Beziehung loszulassen, aber ich so unglücklich bin und wusste, ich muss sie eigentlich loslassen, denn das geht so nicht mehr weiter. Und ich glaube, dieses Foto machen war für mich gar nicht so selbstdarstellerisch. Ich habe das niemandem geschickt, sondern ich war nur, ich will Beweise dafür haben, wie schlecht es mir geht, damit ich das nicht vergesse wieder, wenn der Moment kommt, wo man vielleicht dann sagt, jetzt beenden wir das Ganze. Und wenn ich jetzt auch so zurückschaue, ja, jeder zweite, dritte Tag Heul-Picture und ich weiß ja nicht, ob du mich schon mal gesehen hast nach dem Heulen, aber ich schwell dann ja auch mal so richtig an und habe da richtig Augenringe und so, ich sage mal so Schlauchaugenlider. Davon gibt es leider viel zu viele Bilder von mir, habe ich geschickt. Habe ich aber lange nicht mehr aufgenommen, weil ich die letzten 1,5 Jahre sehr, 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 sehr glücklich bin mit mir und meinem Leben.
That's a good thing.
Ja, aber ansonsten Natur rausgehen und auch wahrscheinlich nicht mit meiner, ich habe keine Tochter, aber bei mir wäre es irgendwie mit einer Freundin sprechen. Einmal um Dampf abzulassen, aber auch einfach um egal wie tragisch die Situation ist, ich kann mit meiner besten Freundin dann immer irgendwie eine Komik darin finden am Ende des Gesprächs und gehe dann raus und bin so, weißt du was, das ist doch alles lächerlich, das Leben ist doch so bescheuert, was hier alles passiert ist, kann man nur noch drüber lachen. Genau, also das machen wir, wenn wir einen schlechten Tag hatten. Was haben wir denn noch hier so für schöne? Also ich werde immer wieder gefragt über den Highlander, jeder möchte über meinen Highlander, über den Schotten was wissen. Leute, ich werde ihn
Das ist nur verständlich.
Das ist nur verständlich. Aber ich glaube, die Einzige, die Bilder von ihm sehen wird, ist Susanne. Denn den werde ich ganz schön lange raushalten. Der ist auch nicht so die Person, die gerne in die Öffentlichkeit möchte. Aber ein ganz toller Typ, arbeitet in der Natur, hat Kinder, ist ein dufter Typ. Das habe ich nur dazu zu sagen. Alles andere in meinem Tempo. Was haben wir noch hier? Was sind eure Träume aktuell? Realistisch für die Zukunft oder unrealistische Träumereien? Hast du etwas, wovon du träumst oder worauf du hinarbeitest?
Ja, also ich habe so verschiedene Projekte. Also ich würde gerne ein Buch schreiben, da träume ich von. Ja. Ich würde, glaube ich, gerne noch weiter auf Social Media wachsen wollen. Also ich mache meine Frauenreisen weiter. Ich möchte, dass es weiter gut läuft, dass die weiter gebucht werden. Und übrigens habe ich heute zwei Nachrichten bekommen von zwei Frauen, die jetzt da waren, die im nächsten Jahr wieder gebucht haben. Da freue ich mich ganz doll drüber.
Yay!
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich möchte noch beruflich noch erfolgreicher sein, sagen wir so. Und das ist jetzt eigentlich, ob das, und das geht, läuft ja parallel. Ich mache die Frauenreisen und ich mache Social Media und ich möchte, dass beides noch erfolgreicher wird. Das ist mein Traum, glaube ich.
Sehr schön. Und ich finde, das ist auch ein sehr realistischer Traum.
Ja, ich glaube auch. Also da muss allerdings noch härter für gearbeitet werden.
Wie noch härter? Ich glaube, die Leute müssen einfach mal endlich auf den Trichter kommen, dass man so seine Highland-Stories folgen soll. Make this woman famous! Also wer es noch nicht gecheckt hat in 2026, dass Susanne the woman ist, der dem ist nicht mehr weiterzuhelfen.
Ja, meine ich auch.
Ja, du, das sind auch tatsächlich schon die Fragen, beziehungsweise die Sachen, die hier so aufgetaucht sind, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ansonsten.
Aber was sind deine Träume, Ramona?
Meine Träume, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe ganz, I'm a simple girl. ich hätte gerne eine Sauna. Was lachst du denn so?
Weil ich dir kein Wort glaube.
Gib mir die Millionen. Das ist mein unrealistischer Traum. Mehr realistische Träume sind, ich hätte gerne eine Sauna und ich glaube, ich möchte das auch wirklich angehen. Vielleicht schaffe ich es nicht dieses Jahr, aber ich würde gerne so im Winter 2027, also Januar, Februar, März die Zeit noch nutzen, um entweder eine Sauna zu bauen oder bauen zu lassen oder zu kaufen. Das ist so mein realistischer Traum. Was für Träume ich noch habe? Ich weiß, eigentlich ist mir Arbeit ja immer gar nicht so wichtig, weil ich denke, es gibt Wichtigeres als Arbeit, nämlich Familie und Freunde. Aber ich will mir tatsächlich trotzdem wünschen, ich wäre gern selbstständig mit meiner Arbeit, mit meiner jetzigen Arbeit. Ich würde wahrscheinlich auch mehr verdienen. Ich habe aber noch nicht den Arsch in der Hose, diesen Step zu machen und glaube, muss mir da selber noch ein paar Jahre so ein Pep-Talk geben. Oder ihr müsst anfangen, mir alle Pep-Talks zu geben, damit ich es endlich mache. Von außen, wenn der Druck kommt, hilft's mehr. Ich wäre gern selbstständig. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, länger als 5, 7, 10 Jahre bei einem Unternehmen zu arbeiten. Irgendwann geht mir sowas dann auf den Senkel. Ich möchte gerne entscheiden, mit wem ich arbeite. Das ist so mein auch realistischer Traum, gar nicht unrealistisch.
Absolut.
Träume ist, möchte gerne ein Lotto gewinnen. Hätte gerne noch ein paar Properties, ein Boot und würde gerne viel reisen. Aber das kommt dann vielleicht, sobald Susanne berühmt ist und mich mit auf ihre Yacht nimmt.
Genau, ihr könnt sich dann auf den Hänger schmeißen.
Ja, wirklich. Das sind meine Träume. Ansonsten, ein paar Themen habt ihr hier noch gefragt, aber das sind tatsächlich alle Sachen, die wir schon beantwortet haben. Vielleicht noch ein bester Tipp gegen die Erkältung. Liebe Grüße an euch beide von Julia. Bester Tipp gegen Erkältung. Was machst du als allererstes?
Was mache ich? Ganz viel Ingwerwasser trinken.
Ingwerwasser, ja. So wie wir Deutschen, wir sind immer bei Tee dabei, ne? Tee, Ingwerwasser.
Wir sind immer Tee. Ja,
genau. Der Brite würde wahrscheinlich einen Lemsip nehmen. Das ist so das Äquivalent zu Aspirin.
Nehme ich prinzipiell nicht, weil da bin ich auch ganz deutsche Kartoffel. Ich nehme nur Medikamente im absoluten Notfall.
Ach, toll. Also da bin ich ja ganz anders. Ich knall mir sofort einen Aspirin-Komplex rein. Ich block den ganzen Scheiß weg, damit er dann später dreifach und doppelt so stark wiederkommt. das bin ich. Liebe Leute, jetzt haben wir schon wieder fast ein Stündchen hier voll. Wie schön.
Genau. Also, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mhm. Und ihr wisst ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte abonniert auf Spotify den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja, spread the word.
Spread the word, make us famous. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.